SWR 2 aktuell.
Die Gewalt gegen Frauen ist laut Bundeskriminalamt leicht zurückgegangen. Die Dunkelziffer könnte aber ganz anders aussehen, meint die Familienministerin. Dazu gleich das SWR-Tagesgespräch mit Lisa Paus. Der UN-Menschenrechtsrat fordert eine Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen im Iran und hat eine Resolution verabschiedet. Russland verabschiedet harte Gesetze, und zwar gegen Lesben und Schwule. Jetzt drohen hohe Geld- und sogar Haftstrafen. Das sind einige der Themen bis 6:30 im Studio. Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Beinahe jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch Gewalt innerhalb der häuslichen Gemeinschaft. Insgesamt gingen die Fälle von Gewalt in Partnerschaften 2021 leicht um 2,5% zurück auf rund 143.000. Die Delikte gehen von Körperverletzung über Stalking bis hin zu Vergewaltigung und Mord, soweit die Statistik der Polizei. Heute aktuell vom Präsidenten des Bundeskriminalamtes Münch vorgestellt. Zu den Ursachen sagte Münch:
Eigene Gewalterfahrung im häuslichen Bereich in der Kindheit und Jugend. Insofern ist die Prävention in diesem Feld so wichtig, weil wir langfristig damit auch Fallzahlen senken und nicht nur aktuell. Sowie ausgeprägte patriarchalische Einstellungen und tradierte Rollenbilder.
Der Großteil der Opfer ist weiblich. Die Täter sind meistens Partner oder Ex-Partner, manchmal auch Brüder oder Väter. Leben Kinder im Haushalt, sind sie ebenfalls Leidtragende. Bei der Vorstellung der Zahlen mit dabei war die Bundesfamilienministerin und mit Lisa Paus von den Grünen nun das SWR-Tagesgespräch. Frau Paus, ein leichter Rückgang der Zahlen im vergangenen Jahr. Im Fünfjahresvergleich war wiederum ein Anstieg zu verzeichnen. Frauenhäuser und Beratungsstellen melden auch eher mehr Hilfesuchenden. Wie belastbar sind denn die Zahlen aus Ihrer Sicht?
Die Zahlen sind die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik, von daher sind sie belastbar. Aber wir wissen, dass gerade beim Thema Partnerschaftsgewalt das Dunkelfeld sehr, sehr hoch ist. Gut 2/3 der weiblichen Opfer gehen auch nach schwerster Gewalterfahrung nicht zur Polizei, aber suchen sich dann vielleicht doch auch Hilfe. Und deswegen wundert mich das nicht, dass die Zahlen etwas auseinandergehen.
Die Dunkelziffer ist wohl ein Riesenproblem. Wie bekommt man denn mehr Frauen dazu, zur Polizei zu gehen oder sich Hilfe zu suchen? Offenbar sind die Hürden ja aktuell sehr groß.
Das Beratungsangebot muss einfach niedrigschwellig sein. Gerade beim Thema Gewalt in der Partnerschaft stellen wir eben fest, dass viele eben auch einfach über Monate, über Jahre dieser Gewalt ausgesetzt sind. Das ist natürlich eine ganz besonders harte Situation und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein niedrigschwelliges Angebot haben. Ich kann einfach nur noch mal darüber informieren, dass es ein Hilfetelefon gibt, bundesweit, was 24/7 erreichbar ist, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden und was auch Beratungsangebote macht in verschiedensten Sprachen, an das man sich immer und durchgängig wenden kann. Die haben übrigens auch deutliche Anstiege gehabt. Die Frau Söchting von diesem Hilfetelefon war heute auch mit dabei, hat das nochmal bestätigt. Und wer in Not ist, die bitte wende sich an dieses Telefon.
Brauchen wir etwa vielleicht auch mehr Einrichtungen? Also nicht nur niederschwellig, sondern auch quantitativ mehr Einrichtungen?
Da haben Sie völlig recht. Es gibt in Deutschland zwar rund 350 Frauenhäuser und auch 100 Schutzwohnungen. Und übrigens gibt es auch mehr als 600 Beratungsstellen, an die man dann auch weitervermittelt wird, wenn man dieses Hilfetelefon dann auch wählt. Aber richtig ist, wenn man sich zum Beispiel die regionale Verteilung anschaut und auch in der Summe, dann ist das zu wenig. Und deswegen haben wir als Ampelkoalition uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir einen einheitlichen Rechtsrahmen bundesweit schaffen wollen, damit diese Situation sich verbessert. Und deswegen bin ich auch in diesem Monat noch mit den Ländern im Gespräch am runden Tisch, um zu schauen, wie wir dieses Gesetz gestalten, damit tatsächlich jede Frau in Deutschland ein Recht, den sie hat auf Schutz vor Gewalt, auch tatsächlich in die Praxis bekommen kann.
Mehr Einrichtungen geht wahrscheinlich auch nur mit mehr Mitteln. Wir brauchen mehr Geld, sagt heute Mittag hier im SWR die Vorsitzende des Verbandes Frauenhauskoordinierung, Katrin Frank. Was antworten Sie ihr?
Das stimmt, wenn wir mehr Frauenhäuser haben wollen und wir brauchen mehr Frauenhäuser und mehr Schutzwohnungen, dann wird das auch mehr Geld kosten. Genau darüber werden wir dann auch mit den Ländern reden. Aber wichtig ist auch, dass wir das in einem gesetzlichen Rahmen tun, damit Frauen sich auch perspektivisch darauf verlassen können, dass ihr Recht auf Schutz auch tatsächlich Wirklichkeit ist in der Breite in Deutschland.
Die Hilfe basiert heute vor allem auf Freiwilligenleistungen der Länder und Kommunen. Wie kann das geändert werden mit diesem neuen Gesetz?
Genau, dann haben tatsächlich Frauen einen rechtlichen Anspruch. Wie wir das genau ausgestalten, darüber sind wir schon seit längerem mit den Ländern ins Gespräch. Aber jetzt wollen wir dieser Legislaturperiode endlich mit Nägeln mit Köpfen machen.
Es gibt ja in den Frauenhäusern mehr Kinder als Frauen. Wie groß schätzen Sie dieses Problem ein?
Das ist jetzt erstmal kein Problem, sondern wenn es eben akut die Not gibt, wenn eben Frauen und ihre Kinder aus der Gewaltsituation herausgeholt werden müssen, dafür sind ja gerade die Frauenhäuser da. Und es ist ja völlig absurd, sich vorzustellen, dass Frauen gehen, aber ihre Kinder schutzlos in dieser Gewaltsituation zurücklassen. Deswegen gehört das schon immer dazu, dass Frauen ihre Kinder dann auch mitnehmen in die entsprechenden Einrichtungen. Darauf sind sie auch eingestellt, aber richtig ist, wir haben insgesamt zu wenig Plätze in Deutschland.
Wie wichtig ist denn dieses Problem von Gewalt innerhalb der vier Wände in die Gesellschaft zu tragen? Stichwort Dunkelziffer, das Ganze passiert im Verborgenen. Wie wichtig ist da die Öffentlichkeit?
Das ist wichtig. Jeder Nachbar und jede Nachbarin, jede Freundin und jeder Freund sind auch, glaube ich, gut beraten, genauer hinzuschauen, weil das Thema Partnerschaftsgewalt ist kein Phänomen, was wir nur am Rand der Gesellschaft finden. Das zieht sich durch alle Schichten, ist in der Mitte unserer Gesellschaft. Und es ist so, dass eben vor allen Dingen Frauen davon betroffen sind. 80% der Opfer sind Frauen. Und es ist so, dass eben jede vierte Frau in ihrem Leben Gewalterfahrungen hat machen müssen. Das zeigt, das ist ein Alltagsphänomen in der ganzen Breite unserer Gesellschaft. Und deswegen braucht zum einen natürlich entsprechende Hilfeangebote für die betroffenen Opfer. Aber wir alle können gemeinsam etwas tun, damit so etwas nicht mehr oder weniger passiert in Deutschland.
Zugleich ist es ja auch ein Tabuthema.
Das stimmt. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Opfer nach wie vor davor zurückschrecken, anzuzeigen. Es ist tatsächlich jetzt oft so, dass eben andere Anzeigen machen. Von daher ist tatsächlich auch das Umfeld gefragt, um Opfern zu helfen, sie zu unterstützen. Da kann ich auch nur an alle appellieren. Wichtig ist aber auch, dass die Opfer selber den Mut fassen und deswegen nutzen Sie die Möglichkeiten der Hilfe, dann auch tatsächlich Anzeige zu erstatten. Nur dann können eben auch die Täter zur Verantwortung gezogen werden.
Zur Statistik des Bundeskriminalamts zu Gewalt gegen Frauen war das Familienministerin Lisa Paus. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Seit vielen Wochen gehen die Menschen im Iran gegen das Regime auf die Straßen. Seit Beginn der Proteste wurden dabei mehr als 400 Menschen von staatlichen Truppen oder Polizisten getötet. Westliche Nationen haben heute im UN-Menschenrechtsrat in Genf an die iranische Regierung appelliert, das brutale Vorgehen gegen die Protestbewegung im Land zu beenden. Außenministerin Baerbock brachte einen Vorschlag ein, Menschenrechtsverletzungen im Iran zu untersuchen und aufzuarbeiten. Der Rat hat eine Resolution gegen den Iran mittlerweile verabschiedet. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Der heutige Tag sei eine Mutprobe, hier bei den Vereinten Nationen, sagte Außenministerin Baerbock vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Und sie richtete einen eindringlichen Appell an die Diplomatinnen und Diplomaten der 47 Mitgliedsländer.
About our courage to speak out.
Es geht um unseren Mut, Flagge zu zeigen. Wir alle vertreten unseren Staat, aber wir vertreten auch Millionen Männer, Frauen und Kinder. Seien Sie die Stimme dieser Menschen, unserer Bevölkerung der Vereinten Nationen.
Of our people of the United Nations.
Zu Beginn der Sondersitzung bezeichnete der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk die Lage im Iran als eine eindeutige Menschenrechtskrise. Weit über 300 Menschen seien getötet worden, darunter mindestens 40 Kinder. Auch unter den rund 14.000 Verhafteten seien Minderjährige. Eine erschütternde Zahl, sagte Türk. Baerbock hielt während ihrer Rede vor dem Menschenrechtsrat ein UN-Dokument hoch, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem auch der Iran beigetreten ist. Vor allem aber nannte Baerbock die iranischen Opfer bei ihren Namen, im Menschenrechtsrat und in einer Pressekonferenz nach ihrer Rede.
Wenn ich früher auf eine Demonstration gegangen bin, dann habe ich manchmal meine Tochter im Kinderwagen dabei gehabt. Und selbstverständlich bin ich irgendwann wieder zurückgekommen. Aber das, was wir jetzt erleben, ist, dass eine 7-Jährige, als sie auf dem Weg zum Gebet ist mit ihrer Großmutter, erschossen wird. Hasdi Narui, 8 Tage vor ihrem 7. Geburtstag, ein Kind, wie es unser Kind sein könnte, wurde in Balochistan getötet, weil sie auf der Straße war.
UN-Ermittler sollen zu den Gewalttaten und Menschenrechtsverletzungen im Iran ermitteln, auch um Beweise für spätere Gerichtsverfahren zu sammeln.
Damit die Verantwortlichen des iranischen Regimes irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden können. Heute zählt jede Stimme. 50 Staaten haben die Resolution mit uns eingebracht, aber nur die Mitglieder des Menschenrechtsrats können heute entscheiden. Entscheiden, ob wir als Weltgemeinschaft zusehen, wenn unschuldige Menschen, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Kinder ermordet werden, oder ob wir gemeinsam handeln.
Sagt Bundesaußenministerin Baerbock beim UN-Menschenrechtsrat in Genf. Die Resolution gegen den Iran wurde am späten Nachmittag dann auch verabschiedet. Der Bericht war das von Katrin Hondl. Russland schränkt die Rechte homosexueller und queerer Menschen mit einem neuen Gesetz drastisch weiter ein. Die Staatsduma hat heute ein Gesetz gegen, Zitat, LGBT-Propaganda verabschiedet. Danach ist jegliche positive Darstellung etwa von lesbischer und schwuler Liebe strafbar. Betroffen sind beispielsweise Beiträge in sozialen Netzwerken, aber auch Inhalte von Büchern, Filmen, Medien und Werbung. Es drohen hohe Geld- und auch Haftstrafen. Darüber will ich mit Alfonso Pantisano, dem Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, LSVD, sprechen. Herr Pantisano, wie groß ist der Schaden für die internationale LGBTQ-Gemeinschaft?
Naja, der Schaden ist weniger groß im Moment für die LGBTQ-Gemeinschaft weltweit, außer dass es vielleicht die Länder, die sowieso gegen eine weltoffene Gesellschaft sind, sich ermutigt fühlen, vielleicht sogar noch weiter ihre eigenen Gesetze zu verschärfen. Aber es ist ein riesiges Problem für die Menschen in Russland. Putin hat 2013 ein Anti-Homo-Propaganda-Gesetz veranlasst, bei dem jegliche neutrale oder positive Darstellung von Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Jetzt geht es halt eben darum, dass halt gar nichts mehr gezeigt werden darf. Also selbst nicht mal mehr eine Umarmung von zwei Männern in der Werbung oder von zwei Frauen soll mehr dargestellt werden, weil Putin unter dem Glauben lebt oder wenigstens den Leuten glaubhaft machen will, dass die Menschen animiert werden könnten, homosexuell zu werden, wenn sie zwei Männer Hand in Hand oder zwei Frauen Hand in Hand durch die Straßen laufen sehen. Und das ist natürlich völlig bekloppt aus unserer Sicht, aber es ist halt eben auch wahnsinnig gefährlich für die queere Community.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Russland ist weit weg. Dort sind die Rechte von Lesben und Schwulen ohnehin schon sehr eingeschränkt. Sie haben es eben geschildert. Warum muss uns das in Deutschland dennoch interessieren?
Naja, das muss uns weltweit interessieren, weil natürlich müssen wir ein besonderes Auge auch auf Russland werfen. Russland dreht ihre Uhren immer weiter zurück. Putin hat ja mitgeteilt, dass er dieses Gesetz verabschiedet, um das Land vor der Dunkelheit zu bewahren und unterstellt aber, dass die westlichen Länder irgendetwas mit Russland vorhätten. Dabei ist er gerade dabei, mit seiner Politik die Lichter Russlands komplett in der Weltgemeinschaft auszuknipsen und das Land immer mehr in die Dunkelheit zurückzuführen. Das auf die queere Community zu schieben, ist ein Hohn sondergleichen. Und wir sind sehr verärgert schon seit vielen Jahren, dass das Thema Russland und queere Themen und queere Politik eigentlich so sehr in den Hintergrund geraten ist. Und jetzt, wie gesagt, haut er noch mal drauf. Und das ist ein riesiges Problem, weil es für uns natürlich auch relevant ist. Länder wie die USA könnten sich auch animiert sehen, manche Gesetzgebungsverfahren zurückzudrehen. Italien ist auch gerade unter der Regierung Meloni dabei, sich ein Vorbild zu nehmen an anderen Ländern, die die Rechte queerer Menschen einschränken. Ungarn, Polen und viele andere Länder sind auch schon längst auf dem Kurs von Russland. Also zu glauben, dass wir, weil wir hier viele CSDs feiern und viel queeres Leben und viele Regenbogen angeblich sehen, zu glauben, dass wir bei uns in trockenen Tüchern sein und dass unsere Community hier sicher ist, das ist es nicht. Allein in Berlin werden statistisch gesehen zweimal am Tag queere Menschen körperlich oder verbal schwer angegriffen. Das ist ein riesiges Problem. Und ja, Russland hilft natürlich den anderen Ländern, die gegen queere Menschen sind und gegen eine plurale, offene Gesellschaft sind, sich da weiter auch an ihm zu orientieren.
Russland, ist das ein besonders schlechtes Beispiel für die Verschlechterung der LGBTQ-Rechte oder nur eins von vielen? Sie haben eben schon einige angedeutet, Stichwort Katar.
Genau, also Katar ist, das sehen wir auch dort. In Katar gibt es auch homosexuelle Handlungen in manchen Gegenden, wo man die Scharia so liest, wie sie gelesen werden will. gibt es die Todesstrafe. Und das ist ein riesiges Problem. Wir haben auch jetzt mit dieser WM nach Katar die Menschenrechte komplett ausverkauft. Wir sehen, welche Macht diese Länder mittlerweile haben über Institutionen und über Verbände. Die FIFA gehört mittlerweile komplett in die Hand der Kataris. Das sieht man. Die FIFA lässt mit sich machen, was die Kataris wollen. Und die machen es auch gerne. Infantino kriegt ja sehr viel Geld dafür, dass es so ist. Und selbst die Verbände wie Deutschland als Fußballverband, DFB, machen sich da gemein, weil sie halt eben sich tatsächlich zwingen lassen, Dinge zu tun, von denen sie angeblich sagen, dass sie dagegen sind. Also ich bin massiv enttäuscht, wie die deutsche Mannschaft mit dieser Thematik der eigenen Werte umgeht und wie schnell sie dann zusammenfallen, sobald die FIFA mit einer gelben Karte droht.
Sagt Alfonso Pantisano, Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, LSVD. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Leistungskürzungen für Asylbewerber in Sammelunterkünften sind verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt. Ihnen dürfen nicht länger die Leistungen pauschal um 10% gekürzt werden, weil sie in einer Sammelunterkunft leben. Es sei, Zitat, nicht erkennbar, dass dort tatsächlich Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften wie Einkaufen und Kochen erzielt würden. Eine mutige Entscheidung, findet Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion.
Wer schon mal eine Sammelunterkunft für Asylbewerber besichtigt hat, weiß, dass es dort schnell aussehen kann wie in einer heruntergekommenen Jugendherberge. Wenn viele Menschen auf engem Raum leben, ist es schwer, einen guten Hygienestandard zu wahren. Zumal, wenn nicht so sehr viel Geld in die Ausstattung des Heims gesteckt wird. Kein Wunder, dass viele Menschen da nicht zusammen kochen oder einkaufen. Man ist sich fremd, spricht ganz verschiedene Sprachen, hat unterschiedliche Gewohnheiten, vor allem Essgewohnheiten. Es ist daher eigentlich eine klare Sache, dass der Gesetzgeber nicht einfach unterstellen darf, hier würde gemeinschaftlich gewirtschaftet. Das Bundesverfassungsgericht hat also nur etwas korrigiert, was in einem demokratischen Rechtsstaat selbstverständlich sein müsste. Dass eine existenzielle Grundversorgung nicht mit fragwürdigen Unterstellungen gekürzt werden darf. Und doch ist es mutig, was das Gericht hier tut. Es steht einer Gruppe von Menschen bei, die ansonsten vom Gros der Gesellschaft skeptisch betrachtet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nach wie vor einen guten Ruf, eben weil es sich auch mal auf die Seite der Schwachen stellt und von uns verlangt, dass wir uns immer wieder aufraffen, ein wirklicher Rechtsstaat zu sein. Die Verehrung des obersten deutschen Gerichts rührt bei vielen daher, dass es Vertrauen bildet. Ja, da gibt es eine Instanz, die einhakt, die sich nicht beirren lässt, die für Fairness sorgt. Natürlich ist es mühsam, alle, die bei uns ankommen, unterzubringen und zu versorgen. Trotzdem ist kleinkariertes Herunterrechnen unserer nicht würdig. Wenn das Bundesverfassungsgericht da korrigierend eingreift, bin ich ausgesprochen dankbar.
Mein Gigi Deppe aus unserer Rechtsredaktion. Leistungskürzungen für Asylbewerber in Sammelunterkünften sind verfassungswidrig. Die Corona-Pandemie ist gefühlt vorüber. In vielen Betrieben und öffentlichen Bereichen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Die Quarantänepflicht ist in Baden-Württemberg aufgehoben. In Rheinland-Pfalz gilt das ab dem Wochenende. Aber so ganz verschwunden ist Corona noch nicht. Deshalb hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Bundestag vor einem zu schnellen Verzicht auf Corona-Maßnahmen vor einem Verzicht gewarnt. Verlieren wir jetzt bitte nicht die Geduld, sagte Lauterbach heute in der Debatte über den Etat seines Ministeriums. Uli Haug hat sie für uns verfolgt.
Das Dauerthema Corona wird langsam weniger wichtig. Das zeigt sich auch am Gesundheitshaushalt, der von über 64 Milliarden Euro in diesem Jahr auf rund 24,5 Milliarden Euro im kommenden Jahr zusammenschrumpft. Hauptgrund: Die Corona-Ausgaben sinken deutlich. Der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein vergleicht die geplanten Ausgaben in diesem und im nächsten Jahr.
In diesem Jahr ist 47,3 Milliarden Euro geplant und jetzt für 2023 nach der Bereinigungssitzung 4,9 Milliarden Euro. Das sind Ausgaben für die Ausgleichszahlungen in den Krankenhäusern, für die Pflegeversicherung, für die Krankenversicherung, für die persönliche Schutzausrüstung, Masken, für Impfen, fürs Testen und für Medikamente.
Gesundheitsminister Lauterbach geht aktuell davon aus, dass sich die Pandemiesituation im kommenden Jahr entschärft. Der SPD-Minister, der in der Vergangenheit häufig warnte und mahnte, sprach von einer guten Nachricht.
Wir haben hier Hinweise auf eine Entschärfung der Situation. Das hängt damit zusammen, dass die Art und Weise, wie das Virus sich weiter verbreitet, in eine Sackgasse zu geraten scheint, in dem eben nur noch geringe Veränderungen möglich sind, für das Virus noch ansteckender zu werden.
Dennoch appellierte Gesundheitsminister Lauterbach, nicht die Geduld zu verlieren. Beispielsweise bei der Isolationspflicht, die einige Bundesländer abschaffen wollen.
Diejenigen, die zur Arbeit gehen, die beispielsweise Risikofaktoren haben, die verdienen einen sicheren Arbeitsplatz. Das müssen wir wahrnehmen. Die Isolationspflicht ist die Möglichkeit, die wir haben, um zu verhindern, dass der Einzelne nicht in Angst sich am Arbeitsplatz aufhalten muss.
Die Kritik an Lauterbachs Corona-Politik fiel unterschiedlich hart aus. Martin Sichert, AfD, kritisierte an einem Beispiel aus Jena die einrichtungsbezogene Impfpflicht und Strafen für ungeimpfte Pflegekräfte.
Allein in Jena bekommen diese Tage 654 ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen Bußgeldbescheide über jeweils 250 Euro Strafe.
Sicherts Behauptung im Deutschen Bundestag war allerdings nicht richtig, wie ein Abgeordneter der Linksfraktion feststellte.
Herr Kollege Sichert, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Stadt Jena sämtliche Bußgeldbescheide zurückgenommen wird und dass diese nicht versendet werden? Sie erzählen hier Unwahrheiten.
Stärker am Gesundheitshaushalt und den Fakten orientiert war die Kritik von Ex-Kanzleramtschef Helge Braun. Er fordert künftig flexiblere Verträge mit den Impfstoffherstellern.
Weil wenn wir in dieser Größenordnung im nächsten Jahr Impfstoffe kaufen, dann ist bereits jetzt absehbar, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit das Allermeiste davon vernichten müssen. Und das ist nicht nur eine finanzpolitische Katastrophe, sondern das wäre auch unethisch.
Die Haushälter des Bundestags haben zudem freie Corona-Tests weiter eingeschränkt. Freitestung aus einer Isolierung soll nur noch bis zum 15. Januar übernommen werden. Auch das ist ein Zeichen, dass die Pandemiebekämpfung zurückgefahren wird.
Die Gesundheitspolitik heute bei der Generaldebatte im Bundestag, der Bericht von Uli Haug. Die Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim wollen zusammenarbeiten, weil sie darin medizinische und finanzielle Vorteile sehen. Bisher hat sich die Landesregierung allerdings bedeckt gehalten und vor einer Entscheidung eine gründliche Prüfung verlangt. Die Ergebnisse von mehreren Beratungsunternehmen liegen nun vor und sie sind eindeutig. Die Gutachter empfehlen einen schnellen Zusammenschluss der beiden Unikliniken. Grund genug für die Initiatoren, heute auf einer Pressekonferenz im Landtag in Stuttgart für die Fusion der Kliniken zu werben. Mehr dazu von SWR-Reporter Knut Bauer.
Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Jetzt muss die grün-schwarze Landesregierung nur noch entscheiden, findet Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, und wählt ein Bild aus dem Fußball.
Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Man muss ihn jetzt nur noch reinschießen.
Ein Verbund der beiden Unikliniken Heidelberg und Mannheim sei wissenschaftlich, medizinisch und wirtschaftlich sinnvoll und könne den Gesundheitsstandort insgesamt stärken, meint der Unirektor.
Es ist eine historische Chance, die das Land hat. Also wir können als Magnet dienen, um auszustrahlen in die ganze Region und konkurrenzfähig zu sein und noch besser zu werden gegenüber München und Berlin.
50 Gutachter von 7 Beratungsunternehmen haben sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und empfehlen nachdrücklich einen Zusammenschluss der beiden Unikliniken. Gerade auch im Hinblick auf Kostensenkungen und dem Ziel, ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Wolfgang Wick, ärztlicher Direktor an der Uniklinik Heidelberg, stellt fest,
dass wir gemeinsam bis 2030 eine schwarze Null erreichen können, was, glaube ich, im Sinne des Landes, der Patienten, aber auch vor allen Dingen unser aller, ja, der Steuerzahler ist.
Auch die Stadt Mannheim wirbt massiv für die Fusion. Wenn das neue gemeinsame Universitätsklinikum vom Land getragen wird, so Oberbürgermeister Peter Kurz, würde Baden-Württemberg dem Beispiel fast aller anderen Universitätskliniken in Deutschland folgen.
Darin liegt gleichzeitig auch die Chance, deutlich mehr zu erreichen als den Erhalt eines Status quo, sondern eben einen Sprung nach vorne zu machen.
Unterstützung bekommen die Fusionsbefürworter von der Opposition im baden-württembergischen Landtag. Die Landesregierung müsse jetzt in die Puschen kommen, fordert der SPD-Abgeordnete Florian Wahl.
Das ist wirklich eine ganz schwierige Situation, dass die Landesregierung bei diesem Thema nicht in die Gänge kommt. An der Stelle können wir den Gesundheitsstandort, den Klinikstandort, den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg wirklich stärken. Und da ist Handeln der Landesregierung gefragt.
Eine Sprecherin des Staatsministeriums teilt auf SWR-Anfrage mit, beim angestrebten Verbund müsse noch noch die landesweit ausgewogene Patientenversorgung geprüft werden. Hier gehe es um die Gesundheitsversorgung aller Bürger. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski stellt allerdings zeitnah eine Entscheidung in Aussicht.
Die Lösung, die hier jetzt gesucht wird, ist eine Lösung, die auf viele Jahre, Jahrzehnte tragen muss. Und sie ist von großer Relevanz für das Land. Es gibt einen Zeitdruck in Mannheim, das sehen wir und das nehmen wir auch ernst. Ende des Jahres gibt es ein Ergebnis des Gutachtens und Anfang des Jahres werden wir schauen, was das für Konsequenzen hat für das Land und dann werden wir entscheiden.
Die Universitätskliniken Heidelberg-Mannheim wollen zusammenarbeiten. Der Bericht von Knut Bauer.